Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, hallo, grüß Gott an alle, die zur heutigen Lesung gekommen sind. Mein Name ist Harry Theodor Master. Ich lese hier, glaube ich, schon seit 15 Jahren regelmäßig in den Lesebuden. Zuletzt haben wir in den letzten 5-6 Jahren immer aus den Cathy-Romanen gelesen, die ich zusammen mit Linda Kronrath geschrieben habe. Es gibt im Moment noch kein neues Cathy-Buch. Das ist zwar so gut wie fertig, also von unserer Seite ist der Roman abgeschlossen. Jetzt wird er natürlich nochmal Korrektur gelesen und bis das Buch erscheint, wird es vielleicht noch 2-3 Monate dauern. Also im nächsten Jahr haben wir dann auf jeden Fall ein neues Cathy-Buch. Heute lese ich aus einem Buch, was nicht neu ist, sondern schon vor etlichen Jahren erschienen ist. Das ist Die Helden von Halden Ragman. Das geht zurück auf 3 Spielfilme, die wir vor genau 30 Jahren bei den Pfadfindern gedreht haben, in den Jahren 1986 bis 88. Die Kinder haben damals die Ideen geliefert, was sie gerne spielen möchten. Einen Helden oder auch eine böse Hexe oder einen verrückten Professor, auf den ich gleich noch komme. Und ich habe aus diesen ganzen Ideen dann ein Drehbuch gemacht und so entstand der erste dieser 3 Filme. Und dann haben wir später noch die Vorgeschichte davon, was also heute der erste Teil in dem Buch ist. Und dann im Jahr 1988 noch die Fortsetzung, also noch einen dritten Teil gedreht. Die Hauptfigur, oder die beiden Hauptfiguren sind Joe Arrows und Woody Walker. Der Joe, der Darsteller, war der damals 13, also beim ersten Film 13, beim dritten Film dann 15-jährige Jochen. Das war unser bester Bogenschütze bei den Pfadfindern. Das war also klar, dass der auch einen Bogenschützen spielt, Joe Arrows. Und der wird ausgebildet von dem weißen Hank Almenhardt, den ich gespielt habe. Damals war ich so Ende 20. Ich habe so einen langen weißen Nikolausbart gehabt und so eine Mönchskutte und habe also ihm da am Anfang erzählt, dass sein Vater einst der Anführer der Helden von Halden Ragman war und dass der zusammen mit Hank Almenhardt die böse Santana, die damals den König von Halden Ragman geheiratet hat, in die Unterwelt verbannt hat. Und nun, 25 Jahre später, beginnt Santana wieder Einfluss zu nehmen und versucht, darum heißt der zweite, also der heute zweite Teil, der erst gedrehte Film, Santanas Rache. Sie versucht also nun wieder Einfluss zu nehmen auf das Königreich. Und Hank Almenhardt schickt seinen Schüler Joe Arrows zum Königshof und sagt, tritt so wie dein Vater in die Dienste des Königs. Und er wird bald Probleme bekommen mit dieser Santana und du bist vielleicht der Mann, der diese Probleme lösen kann. Und auf dem Weg trifft Joe den Waldläufer Woody Walker. Das war der Junge hieß Dirk, war damals auch 13 und der hatte schon von klein auf den Spitznamen Waldläufer und drum bekam der also im Film den Namen Woody Walker. Und die beiden werden dann Zeuge, wie die Tochter des Königs, Prinzessin Amanda, von einem Monster entführt wird und das Monster verschleppt sie also in die Unterwelt. Und König Radal ist ganz entsetzt und sagt, das war die Rache von Santana. Sie hat nämlich ihm vorher, sie ist ihm im Traum erschienen und hat ihm gesagt, er soll die Herrschaft ihr und ihrer Tochter übergeben. Ansonsten wird, sie sagt wörtlich, ich werde ein Exempel statuieren an deinem eigenen Fleisch und Blut. Und das war also nun die Tochter. Und er sagt, ich habe keinen Sohn und wer mal meine Tochter heiratet, der wird mein Nachfolger als König. Ich verspreche meine Tochter demjenigen zur Frau, der sie aus der Unterwelt befreit. Und Joe Arrows tritt vor und sagt, ja, ich bin also dazu bereit, ich werde versuchen, eure Tochter zu befreien und mein Freund Woody Walker hilft mir dabei. Und während Woody gleich die Spuren des Monsters verfolgt und schaut, wo das Monster mit der Prinzessin hingerannt ist, sagt Joe, ich suche vorher noch den genialen Professor Balthasar Formulus auf. Hank Almenhardt hat gesagt, mein alter Freund Balthasar Formulus, der hat schon viele große und tolle Sachen erfunden. Er hat auch die Waffen konstruiert, die der Joe bei sich trägt. Das ist der Bogen Pantaball, mit dem man jedes Ziel treffen kann. Und das Schwert Hieromach, das beste Schwert, was je geschmiedet wurde. Und dann hat er noch viele andere Erfindungen, ich komme gleich nachher drauf, gemacht. Und Joe sagt, ich möchte erstmal den Professor Formulus aufsuchen, vielleicht kann der mir noch ein bisschen was mitgeben, dass es mir leichter fällt, in die Unterwelt einzudringen und die Santana zu bekämpfen. Formulus, Professor Balthasar Formulus ist die Person, der ich die heutige Lesung widme. Also ich lese heute 2 Passagen aus dem Buch, wo es um diesen Professor Balthasar Formulus geht. Der 15-jährige Michael war damals einer der Ältesten in meiner Pfadfindergruppe und er sagte zu mir, ich möchte einen genial verrückten Professor spielen. Und er hatte auch sofort den richtigen Namen parat. Also den Namen habe nicht ich erfunden, sondern er selber, Balthasar Formulus. Und der Michael war auch so der Prototyp des genial zerstreuten Professors. Und also wie gesagt, ich lese nun etwas über Joe Arrows bei Balthasar Formulus vor. Es begann schon dunkel zu werden, als Joe Arrows die Wohnstätte von Balthasar Formulus gefunden hatte. Es war ein schmuckes kleines Häuschen und befand sich in der Region, wo das fruchtbare Ackerland des Südens allmählich in die Grassteppe des Westens überging. Zum Haus gehörte ein größeres Grundstück, das von einem wenig fachmännisch zusammengenagelten Lattenzaun umgeben war. Am Ende des Grundstücks befand sich ein alter Ziehbrunnen und am anderen Ende ein hölzerner Aussichtsturm, auf den eine recht wackelig wirkende Leiter führte. Er enthielt das Observatorium, von dem Formulus aus bei Nacht mitunter den Sternenhimmel beobachtete. Joe ging geradewegs auf das Haus zu und klopfte an die Tür. Ein Mann von knapp 30 Jahren mit einem weißen Laborkittel und einem ziemlich einfältigen Gesicht öffnete.
»Sie wünschen, junger Mann?« fragte er mit blökender Stimme.
»Grüß Gott«, sagte Joe höflich, »ich möchte zu Professor Formulus. Sind Sie?«
»Ich bin sein Formulus. Der Professor ist im Labor und erfindet.«
In diesem Augenblick war ein gewaltiger Knall zu hören. Dunkler Rauch drang aus dem Haus nach draußen und ein brenzliger Geruch stieg Joe in die Nase. Sekunden später stürzte ein alter Mann mit rußverschmiertem Gesicht, wirren weißen Haaren, einer Brille auf der Nase und einem Kittel, der wohl einmal weiß gewesen war, nun aber wie das Gesicht des Mannes große schwarze Rußflecken aufwies, auf Joe zu und auf seinen Formulus zu, fasste ihn an den Schultern und rief, »Ludwig, Ludwig, es hat funktioniert! Endlich habe ich wieder etwas erfunden, was funktioniert!« Sein Blick fiel auf Joe, der immer noch vor der geöffneten Haustür stand.
»Nanu, Ludwig, wer ist denn das?« fragte er verwirrt. »Ich weiß nicht, Herr Professor«, antwortete der einfältige Gehilfe.
Joe hielt es für angebracht, sich vorzustellen. »Ich bin Joe Arrows, der Sohn von Jeff Arrows.« Er reichte dem Professor die Hand zum Gruß und fuhr fort. »Mein weiser Lehrmeister Hank Almenhardt hat mich zu Ihnen geschickt.« »Ach, der alte Hank«, erwiderte Formulus erfreut. »Wie geht es ihm denn in seinem Exil?«
»Soweit ganz gut«, antwortete Joe. »Er hat mich zu einem Helden von Halden Ragman ausgebildet.
Hank erzählte mir, dass Sie schon viele nützliche Erfindungen gemacht haben. Meine beiden Waffen wurden ja auch von Ihnen hergestellt.«
Der Professor musterte das Schwert und den Bogen.
»Hieromach und Pantherball«, bestätigte er. »Lang, lang ist's her. Aber kommen Sie doch rein, Joe, dann zeige ich Ihnen mein Labor.« Joe trat ein. In dem großen Raum im Erdgeschoss, der Balthasar Formulus als Labor diente, herrschte eine heillose Unordnung. An der einen Wand war ein alter Ofen angebracht, der dem Raum Wärme spendete. Auf der Ofenplatte stand ein Topf mit einer bräunlichen Flüssigkeit, die allmählich verdampfte. Auf der Kommode neben dem Ofen befanden sich einige Destillierkolben und ein Gestell mit mehreren Reagenzgläsern, die verschiedenfarbige Flüssigkeiten enthielten. Auf der anderen Seite stand ein wurmstichiger Schrank und daneben ein menschliches Skelett, das wohl zu Studienzwecken diente. Auf dem Tisch in der Mitte des Labors lagen mehrere wissenschaftliche Bücher, teils geöffnet, teils geschlossen, mit Einmerkern. An der Wand hinter dem Tisch erstreckte sich ein langes Regal mit vielen dicken Ordnern. Die Aufschriften trugen wie »Sehr wichtig«, »Wird weiterverfolgt«, »Zurückgestellt« oder »Missglückte Versuche«. »Hier arbeite ich«, erklärte Balthasar Formulus und zeigte auf das Chaos in dem Raum. Dann deutete er auf seinen Gehilfen. »Das ist mein Assistent Ludwig. Er ist nicht der Klügste, aber er ist willig und er tut sein Bestes.« Der Formulus nickte zustimmend. »Zurzeit arbeite ich an mehreren Wundermitteln«, fuhr der Professor fort. Er zeigte auf ein Reagenzglas mit einer blau schimmernden Flüssigkeit. »Dieses hier macht unsichtbar. Das da«, er deutete auf ein Glas mit einer gelben Substanz, »das da verwandelt in ein Tier. Und dieses«, er wies auf eine rötliche Flüssigkeit, »habe ich eben zusammengemixt. Es ist ein hochexplosiver Sprengstoff. Und was das da«, er deutete auf die braune Brühe auf dem Ofen, die scheinbar nutzlos verdampfte, »was das einmal wird, weiß ich noch nicht. Dabei arbeite ich an diesem Experiment schon seit vielen Monaten, aber es will und will nicht reagieren.« Joe unterbrach den Redefluss des Wissenschaftlers. »Das ist alles sehr interessant, Herr Professor. Sie sind zweifellos ein Genie. Könnte ich vielleicht diese Nacht in Ihrem Haus verbringen, bevor ich morgen weiterziehe?« »Aber gern, junger Freund«, antwortete Formulus. »Ich habe im ersten Stock ein schönes Gästezimmer. Leider hatte ich noch nie einen Gast.« »Sie sind der Erste, Joe. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen das Zimmer.« Joe und der Professor verließen den Laborraum und Ludwig schloss hinter ihnen die Zimmertür. Dann wandte er sich dem Gestell mit den Reagenzgläsern zu.
»Der Professor ist gerade beschäftigt. Da könnte ich doch mal das Unsichtbarkeitsmittel ausprobieren«, brabbelte er vor sich hin. »Welches war es denn gleich wieder?«
Er sah sich die Gläser der Reihe nach an und entschied sich für das mit der gelben Flüssigkeit. Vorsichtig nahm er das Gefäß aus der Halterung und sprach zu sich selbst.
»Unsichtbar, das wollte ich schon immer sein.«
Er führte das Reagenzglas an seine Lippen und schüttete ein wenig von dem Inhalt in seinen Mund, stellte das Glas mit dem Rest dann wieder zurück,
Die Flüssigkeit schmeckte abscheulich. Ludwig schluckte sie herunter und stieß angewidert die Worte »Pfui, Spinne!« aus. Das war das Letzte, was er sagen konnte, denn im selben Moment verwandelte er sich in eine fette, schwarze Spinne, die verloren auf dem Boden des Laborraums saß und sich erst mal orientieren musste. Um nicht zertreten zu werden, krabbelte das Tier am Bein des großen Tisches hoch, setzte sich auf eins der Bücher und sah sich mit seinen 8 Augen vorsichtig um. Die Labortür öffnete sich, Joe und Formulus betraten den Raum. »Ist ja schlimm, was Sie mir da über Prinzessin Amanda erzählen«, sagte der Professor sichtlich erregt. »Hoffentlich gelingt es Ihnen, sie zu befreien.« Er blickte sich im Labor nach seinem Gehilfen um. »Ludwig«, rief er laut, »Ludwig, wo steckt denn dieser nichtsnutzige Ludwig schon wieder?« Sein Blick fiel auf die dicke Spinne, die mitten auf einem Buch mit dem Titel »Die Übertragbarkeit der Ergebnisse von Tierversuchen auf das Verhalten des Menschen« saß. »Eine Spinne!« stieß Formulus voll Abscheu hervor. »Ich kann dieses Ungeziefer nicht ertragen!« Panikartig riss er den nächstbesten Ordner aus dem Regal und ließ ihn mit lautem Knall auf die Spinne herabsausen. Dann zog er ein Taschentuch aus seinem Kittel und wischte die Überreste des Tiers ab. Etwas verlegen schaute er zu Joe und sagte entschuldigend, »Es ist sonst nicht meine Art, die Beherrschung zu verlieren, aber wenn ich eine Spinne sehe, dann verliere ich sofort die Beherrschung.« Mit zitternden Händen stellte der Professor den Ordner ins Regal zurück und las die Aufschrift auf dem Rücken. »Missglückte Versuche«, murmelte er kopfschüttelnd. Dann fiel ihm ein, dass er nach wie vor nicht wusste, wo sein Famulus abgeblieben war. Also rief er noch ein paar Mal laut seinen Namen. Als Ludwig sich immer noch nicht meldete, zuckte Formulus resignierend mit den Schultern und meinte zu Joe gewandt, »Es hat wohl keinen Sinn, nach ihm zu rufen. Er hat bestimmt wieder etwas getrunken und schläft jetzt irgendwo seinen Rausch aus. Apropos schlafen, es ist schon spät und ich bin müde von der vielen Erfinderei. Ich denke, wir sollten schlafen gehen.« »In Ordnung, Herr Professor«, antwortete Joe, »ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.« »Gute Nacht, junger Freund«, erwiderte Formulus. Die Sonne war gerade im Aufgehen, als Balthasar Formulus das Gästezimmer betrat und Joe zaghaft an der Schulter rüttelte. Junger Freund, wachen Sie auf!« stieß er aufgeregt hervor. Joe hatte tief und fest geschlafen, denn das viele Laufen der letzten Tage hatte ihn ziemlich angestrengt. Schläfrig richtete er sich auf und rieb sich seine Augen. »Was ist los?« fragte er. »Da schleicht ein Unhold um mein Haus«, erklärte Formulus. »Können Sie vielleicht mal nachsehen, wer das ist und was er will?« »Mach ich, Herr Professor«, sagte Joe bereitwillig. Er schlüpfte flink in seine Kleidung, hängte sich den Köcher mit den Pfeilen um, ergriff den Bogen und das Schwert und eilte die Treppe hinunter und verließ dann das Haus. Formulus folgte ihm, blieb jedoch an der Eingangstür stehen. Joe ließ seinen Blick über das Grundstück schweifen, konnte aber niemanden entdecken. »Er ist nicht mehr zu sehen«, stellte Formulus fest. »Wahrscheinlich versteckt er sich hinter dem Haus.« Joe zog einen Pfeil aus dem Köcher und spannte die Sehne von Pantherball. »Keine Panik, Herr Professor. Ich schau mal nach.« Vorsichtig schlich Joe an der Wand entlang. Er aktivierte all seine Sinne und spürte, dass ganz in der Nähe jemand war. Vorsichtig lugte er um die Ecke. Eine auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes stehende Gestalt warf einen langen Schatten auf das Grundstück. Den Umrissen nachzuschließen, handelte es sich um eine Kreatur mit einem pelzigen Kopf, von dem 2 lange Zöpfe herabhingen. Joe überlegte, ob es sich um einen Unterweltskrieger Santanas handeln könne. Er griff seinen Bogen noch etwas fester, konzentrierte sich darauf, den Pfeil abzufeuern. Dann sprang er beherzt auf die Gestalt zu. Seine Anspannung wich augenblicklich, denn er schaute in ein vertrautes, pfiffiges Gesicht. »Ach, du bist's, Woody«, rief er erleichtert. »Also man muss wissen, der Woody Walker trägt immer so eine Pelzkappe und von der hängen 2 so lange Marderschwänze herunter und der in dem Schatten, den er geworfen hat, sah das also aus wie so ein Monster, aber es ist also sein Freund Woody.« »Tag, Joe«, sagte Woody, »ich hab gehofft, dass ich dich hier antreffe.« Formulus hatte die Szene aus der Distanz mitverfolgt und ging zögernd auf die beiden jungen Männer zu. »Ach, die Herren kennen sich?« »Das ist mein Freund Woody Walker«, stellte Joe den Waldhüter vor. »Er hilft mir, die Prinzessin zu befreien.« »Ach so«, atmete Formulus erleichtert auf, »und ich dachte schon.« Woody streckte ihm freundlich die Hand entgegen. »Entschuldigen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe, Herr Professor.« »Nun erzähl uns, was du herausgefunden hast, Woody«, bat Joe. »Das Monster hat Prinzessin Amanda tatsächlich in die Unterwelt verschleppt«, berichtete Woody. »Der einzige Zugang zur Unterwelt befindet sich am Masutsfluss. Dort müssen wir hin.« »Kennen Sie den Weg zum Masutsfluss, Herr Professor?« »Nicht genau«, antwortete Formulus. »Ich weiß nur, dass er in der Nähe der Stadt Sin City fließt. Vor vielen Jahren hat es mich mal dorthin verschlagen.
Sin City ist ein grässlicher Ort, ein einziger Sündenpfuhl. Da trifft man nur Gangster, Falschspieler und Damen, über die ich mich hier nicht näher äußern möchte. Ihr kommt nach Sin City, wenn ihr der Straße immer nach Norden folgt. Dann machen wir uns am besten gleich auf den Weg dorthin, schlug Joe voll Tatendrang vor. Einen Augenblick, Joe, bremste Formulus seinen Tatendrang. Warte noch einen Moment. Er verschwand im Haus und kam kurz darauf voll bepackt zurück. Es ist zweifellos gefährlich, wenn ihr in der Unterwelt Santana und ihren Kreaturen begegnet. Darum gebe ich euch einiges von meinen Erfindungen mit. Er überreichte Joe ein Fläschchen mit der blau schimmernden Flüssigkeit. Hier ist etwas von meinem Unsichtbarkeitsmittel. Es ist nicht viel und es wirkt nur wenige Minuten. Geht also sparsam damit um. Als nächstes gab er Woody eine Reihe handlicher zylindrischer Gegenstände. Hier habt ihr einige Sprengkörper für den Fall, dass ihr angegriffen werdet. Dann bekam jeder von den beiden noch ein Fläschchen von dem Trank, der eine erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit verleiht, und eine Tube mit der Salbe, die unverwundbar macht. Zu guter Letzt übergab Formulus Joe und Woody noch eine dicke Wolldecke mit den Worten, am Masus-Fluss soll es kalt sein. Und ob es in der Unterwelt überhaupt eine Temperatur gibt, weiß ich nicht. Aber mit diesen Decken werdet ihr sicher nicht frieren. Danke, Herr Professor, sagte Joe, danke für alles. Aber jetzt müssen wir wirklich aufbrechen. Dann geht, meine Freunde. Ich werde in Gedanken immer bei euch sein. Die Kraft des Guten möge euch beschützen. Joe und Woody füllten ihre ledernen Wasserflaschen am Brunnen und verabschiedeten sich von Balthasar Formulus. Dann verließen sie sein Grundstück und strebten der großen Straße zu, die nach Sin City führen sollte. Die Stadt der Sünden. Es gibt ja mittlerweile einen Film Sin City, aber ich war viel schneller. Also ich habe vor 30 oder sogar richtig gesagt vor 31 Jahren bereits die Stadt Sin City erfunden. Ist jetzt auch nicht so furchtbar schwer, eine Stadt mit diesem Namen zu erfinden. Ich muss dazu sagen, wir hatten ja in dem Lager ziemlich gleich viele Buben und Mädchen. Und wir mussten ja auch Rollen für die Mädchen finden, die jetzt nicht die Hauptrollen, also die Prinzessin Amanda, die Santana und deren Tochter Roxana gespielt haben. Und dann haben wir halt die Mädels eingesetzt, zum Beispiel in Sin City als Bardamen und als, Formulus hat gesagt, Damen, über die ich mich hier nicht näher äußern möchte. Also man sagt auch so schön, diese Halbwelt-Frauen, die auch den Joe und den Woody da anmachen. Aber sie gehen also weiter in Richtung zu dem Saloon, wo sie hoffen, dass ihnen jemand sagt, wie sie den Weg zum Masuz-Fluss finden. Und sie treffen den Falschspieler Mark Dollard. Den habe ich also sehr bewusst so genannt. Unser Geld hieß ja damals noch D-Mark. Also Mark und Dollar, Dollard, es war also schon ein Beweis dafür, der Typ, der hat's mit dem Geld, dem geht's vor allem darum, viel Geld zu verdienen. Und der hat also Leute betrogen beim Kartenspielen und die wollen ihn umbringen. Joe und Woody retten ihm aber das Leben und zur Belohnung dafür oder als Gegenleistung verspricht er ihnen, sie zum Masuz-Fluss zu führen. Er führt sie dann dorthin, lenkt auch das Ungeheuer Mara ab, das dort den Eingang bewacht, sodass der Joe und der Woody in die Unterwelt kommen. Er selber bleibt aber draußen außerhalb. Und wird dann von Santanas Tochter Roxana umgarnt, die ihm viel Geld verspricht, wenn er Joe, Woody und Amanda der Roxana und ihren Kriegern ausliefert. Dem Joe ist also gelungen, mit Hilfe des Unsichtbarkeitsmittels die Amanda zu befreien. Sie kommen dann zurück und werden von Mark Dollard in eine Falle geführt, wo sie gefangen genommen werden. Mark Dollard erhält seine Belohnung und sagt, ich weiß auch schon, was ich mit dem vielen Geld als erstes mache. Ich gehe zu dem genialen Professor Formulus und kaufe ihm sein Unsichtbarkeitsmittel ab, denn wenn ich unsichtbar bin, dann kann ich natürlich noch viel besser Sachen stehlen und so weiter. Und er macht sich also auf den Weg zu Professor Formulus. Verwirrt schlurfte Balthasar Formulus durch sein Labor. Irgendetwas suchte er, aber er konnte sich nicht mehr entsinnen, was es war. Seit sein Gehilfe Ludwig auf rätselhafte Weise verschwunden war, ging bei ihm alles drunter und drüber. Er war halt schon ein alter Mann und sehr zerstreut. Es pochte an der Haustür und Formulus machte auf. Draußen stand ein Knabe von etwa 16 Jahren mit freundlichem Gesicht. Er musste aus dem Dorf kommen, das einige Kilometer südlich von dem Labor des berühmten Erfinders lag. »Grüß Gott, Herr Professor«, sagte der Knabe höflich. »Ich habe gehört, Ihnen ist ein Diener abhanden gekommen. Könnte ich vielleicht seine Stelle übernehmen?« Überglücklich strahlte Formulus ihn an. »Grüß Gott, mein Junge, dich schickt der Himmel!« Ich habe seit Tagen nichts Warmes gegessen, weil ich vor lauter Experimentieren keine Zeit zum Kochen habe. Außerdem vergesse ich dauernd, was ich wo abgelegt habe. Im Moment suche ich zum Beispiel meine Brille. Aber Sie haben sie doch auf der Nase, Herr Professor, bemerkte der Knabe. Formulus griff sich ins Gesicht. Tatsächlich. Sehr gut beobachtet, mein Junge. Wie heißt du eigentlich? Joachim ist mein Name. Schade, meinte der Erfinder enttäuscht. Mein früherer Formulus hieß Ludwig. Jetzt muss ich mich wieder an einen neuen Namen gewöhnen, aber ich nehme dich trotzdem. Willkommen in meinem Haus, Joachim. Die beiden betraten den Laborraum, der noch genauso aussah wie bei Joe Arrows Besuch.
Auf dem großen Tisch türmten sich Bücher und Ordner. Die Destillierkolben und Reagenzgläser standen noch an derselben Stelle. Die braune Brühe auf dem Ofen verdampfte weiter sinnlos vor sich hin. Der Professor händigte Joachim einen weißen Laborkittel aus und half ihm hinein. Neben Kochen, Spülen, Putzen, Kehren, Abstauben, Betten machen, Holzhacken, Ofen führen und einkaufen, gehört es zu deinen wichtigsten Aufgaben, in meiner Abwesenheit die Experimente zu beobachten. Vor allem das da liegt mir am Herzen. Er deutete auf die braune Brühe auf dem Ofen. Ich weiß zwar immer noch nicht, was draus mal wird, aber irgendwann muss es ja mal reagieren. In diesem Augenblick klopfte es laut an der Haustür. Es hat geklopft, Joachim, sagte Formulus. Schau mal nach, wer das ist. Wenn's der Lebensmittelhändler ist, sage ihm, ich zahle nächsten Monat. Joachim ging zur Tür. Gleich darauf kehrte er zu dem Erfinder zurück, der immer noch erwartungsvoll auf die dampfende Flüssigkeit blickte. Es ist ein fremder Mann, Herr Professor. Er sieht sehr vornehm aus. Bevor Formulus etwas erwidern konnte, kam der Mann mit dem dunklen Anzug und dem Zylinder auf dem Kopf auf ihn zu und ergriff seine Hand. Guten Tag, Herr Professor, mein Name ist Mark Dollard. Ich bin ein Freund von Joe Arrows und ich würde Ihnen gern einige Ihrer Erfindungen abkaufen. Besonders das Unsichtbarkeitsmittel interessiert mich. Was kostet denn ein Fläschchen davon? Formulus hatte den Eindruck, dass ihn sein Besucher überrumpeln wollte. So antwortete er, meine Erfindungen sind unverkäuflich. Dass ich Joe etwas von dem Mittel gegeben habe, war eine Ausnahme. Mark holte den Lederbeutel, den er von Roxana bekommen hatte, aus der Hosentasche und öffnete ihn. Na, Professor, überlegen Sie sich's nochmal. Ich habe viel Geld. Der Erfinder, in dessen Leben Geld noch nie eine besondere Rolle gespielt hatte, hob abwehrend die Hände. Ich habe Nein gesagt. Und das ist mein letztes Wort in dieser Angelegenheit. Verlassen Sie bitte mein Haus. Joachim, bring Herrn Dollard zur Tür. Während er dies sagte, verschwand er in einem Nebenraum des Labors. Irgendwie war ihm die Sache nicht geheuer und dieser Mark Dollard wirkte auf ihn zutiefst unsympathisch. Joachim wollte den Mann im dunklen Anzug zum Ausgang geleiten, doch der machte keine Anstalten zu gehen. Er nahm eine Münze aus dem Lederbeutel und sagte zu Joachim, »Na, mein Junge, willst du dir nicht etwas Geld verdienen? Du musst mir nur zeigen, welches das Unsichtbarkeitsmittel ist.« »Der Professor hat gesagt, dass er nichts verkauft«, erklärte der Knabe pflichtbewusst. »Ach was«, entgegnete Mark, »schau, hier hast du auch noch ein Goldstück. Welches ist das Mittel?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Joachim, »und das entsprach ja auch der Wahrheit.« Denn er hatte die Stelle als Gehilfe des Professors ja gerade erst angetreten. Mark nahm eine weitere Münze aus dem Beutel und drückte sie Joachim in die Hand. Hier hast du noch ein Goldstück. Vielleicht hilft das deinem Erinnerungsvermögen. Welches ist das Unsichtbarkeitsmittel? Joachim schaute sich unsicher um, ob der Professor endlich wiederkäme und den aufdringlichen Gast hinauswerfen würde. Aber Formulus kam nicht. Mark Dollar zog ungeduldig seinen Revolver aus dem Jackett und setzte ihn dem Jungen an die Schläfe. Manche Leute muss man zu ihrem Glück zwingen. Los! Steck das Geld ein und sag mir, welches das Mittel ist, oder ich puste dir dein bisschen Hirn aus dem Kopf. Zitternd ließ Joachim die Münzen in der Tasche seines Laborkittels verschwinden. Er schaute erneut, ob der Professor nicht doch noch ihn aus dieser misslichen Situation befreien würde. Er fürchtete, dass Mark Dollard ihn jeden Moment erschießen könne. Aber was sollte er tun? Er musste dem Ganoven irgendeine der Substanzen in den Reagenzgläsern nennen, dann war er möglicherweise zufrieden. So sagte der Knabe mit bebender Stimme, das Rote, glaube ich. Ja, das Rote ist das Mittel, das unsichtbar macht. Na also, warum nicht gleich, freute sich Mark und steckte seinen Revolver weg. Dann nahm er das Glas mit der roten Flüssigkeit und sprach, und jetzt werde ich verschwinden. Joachim beobachtete, wie der Mann das Reagenzglas zum Mund führte und es in einem Zug leerte. Als nächstes hörte er einen ohrenbetäubenden Knall und sah grelle Funken durch das Labor fliegen. Ein Geruch von verbranntem Fleisch stieg in seine Nase. Es dauerte mehrere Sekunden, bis Joachim wieder etwas sehen konnte. Überall lag Asche auf dem Boden. An der Stelle, an der zuvor Mark Dollard gestanden war, lag ein völlig zerfetzter Zylinder und einige verkohlte Stücke, die entfernt wie Knochen aussahen. Balthasar Formulus kam ins Labor gerannt und stürzte auf seinen neuen Gehilfen zu. »Hat mein Experiment endlich funktioniert? Es hat doch eine chemische Reaktion gegeben. Nun red schon, Joachim!« »Ich weiß nicht, was geschehen ist«, stammelte der Knabe, immer noch ziemlich durcheinander. »Du hast wohl nicht aufgepasst«, tadelte ihn der Professor. »Ist dieser Herr Dollard inzwischen gegangen?« »Ja«, antwortete Joachim nervös. »Er ist verschwunden. Nur noch das ist da.« Er deutete auf den zerstörten Zylinder, die Asche und die verkohlten Knochen. »So eine Gemeinheit, auch noch meinen Boden zu verunreinigen«, schimpfte Formulus. »Hoffentlich besucht uns dieser unangenehme Mensch nicht noch einmal.« ich glaube nicht, dass er noch einmal aufkreuzt, äußerte Joachim. So, so, gab der Professor von sich. Dann forderte er seinen neuen Famulus verärgert auf. Nun steh hier nicht rum und kehr den Dreck hier zusammen. Dort sind Schaufel und Besen. Pass beim nächsten Mal besser auf, wenn etwas explodiert.
Kopfschüttelnd kehrte er an seine Arbeit zurück und murmelte, nichts als Ärger hat man mit dem Personal. Der Film läuft gerade bei uns am Stand und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich so zeitlich hinbekommen habe, vielleicht sind wir jetzt ungefähr, ist der Film gerade an der Stelle, wo diese Szene mit dem Famulus stattfindet. Dann könnt ihr nämlich auch sehen, wie wir das da in dem Film gemacht haben, dass der Mark Dollard explodiert und wie das dann aussieht, wenn dann hinterher nur noch dieser kaputte Zylinder und die Asche und die verkohlten Knochen am Boden liegen. Das Buch kann natürlich auch bei uns gekauft werden, es kann auch gewonnen werden, ebenso wie unsere anderen Bücher bei unserem Gewinnspiel. Also wer zu unserem Stand, wie gesagt, gleich hier ums Eck kommt, wir haben dort auch natürlich die Cathy-Bücher und die Holyford-Bücher, die ja so ein bisschen an Star Wars anknüpfen. Also wer Interesse hat, so ein Buch zu gewinnen, der macht bei uns im Gewinnspiel mit. Die Bücher können, wie gesagt, auch bei uns gekauft werden und ihr könnt auch Informationen dazu mitnehmen, dann könnt ihr es auch daheim euch nochmal ansehen und gegebenenfalls dann bei euch in der Buchhandlung kaufen. Harry Potter Master findest auch bei uns. Wie gesagt, kommt da einfach jetzt rüber zu unserem Stand. Da kommen jetzt dann auch die Kinder von diesen Thementouren vorbei. Da könnt ihr euch das alles in Ruhe anschauen. Ja? Also, die Drehbücher waren ja schon da. Also, wie gesagt, das Drehbuch zum ersten Film habe ich geschrieben, im Wesentlichen in den Weihnachtsferien des Jahres 1985, war ungefähr eine Arbeit von 14 Tagen. Und bei den anderen Filmen, die nur der erste Film ist in einem Pfadfinderlager innerhalb einer Woche gedreht worden. Und da haben wir gemerkt, wie schwierig das ist, weil eine Szene, die im Film 3 Minuten dauert, braucht ungefähr 3 Stunden, bis die fertig abgedreht ist. Und wir haben dann bei den anderen Filmen uns mehr Zeit genommen, haben dann auch die Szenen an verschiedenen Tagen gedreht, verteilt über ein Vierteljahr, zum Teil sogar über ein halbes Jahr. Und hinterher das dann zusammengeschnitten, so wie es bei den professionellen Filmen auch ist. Und aus den Drehbüchern dann die Romanfassung zu schreiben, ja, hat vermutlich auch so 3 Monate gedauert, weil wie gesagt, es waren ja 3 Filme. Und es ist halt so, ich bin mehr der Fachmann, das habt ihr vielleicht schon an dem, was ich gelesen habe, gemerkt, für Dialoge. Also Dialoge zu schreiben ist für mich kein großes Problem, aber das, was im Film dargestellt wird, praktisch aus der filmischen Handlung, die Handlung zu beschreiben, ist natürlich wesentlich schwieriger. Ja, Dialog ist relativ leicht und wie gesagt, die Dialoge waren ja auch schon da. Aber ja, also ich denke, das war schon so, ein Vierteljahr wird schon gedauert haben, bis das Buch dann als Roman geschrieben war.
Danke.
Gut.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.